Nathanael hat vorhin schon sehr schön in Jakobus Kapitel 3 aufgezeigt, wie sehr wir Menschen, auch die Kinder schon, geneigt sind, der Erste sein zu wollen. Der Beste, der Größte, der Stärkste, der Mächtigste. Und wenn ihr gerade mit mir aufschlagt, Hebräer Kapitel 11, was wir dann auch gleich lesen werden, wenn wir uns zuvor doch ein paar Gedanken machen. Wer von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, ist tatsächlich berühmt? Ist bekannt? Wenn du dir nicht ganz sicher bist, guck auf deinem Insta-Account nach, wie viele Followers du hast. Und du merkst, dass so sehr viele sind es dann auch nicht. Fragen wir uns weiter, wer von uns wird vielleicht eines Tages berühmt sein oder bekannt? Ja, gerade junge Herzen, junge Menschen, junge Männer haben oft dieses Verlangen, ja, eines Tages, da werden mich die Menschen kennen. Ich werde die Welt bewegen, verändern, Dinge leisten, für die man auch mich kennen wird. Über wen von uns wird man noch in 100 Jahren sprechen? Oder in 1000 Jahren? Wahrscheinlich niemand. Bestenfalls kaum jemand. Und Paulus erinnert die Korinther einmal daran. Ja, ihr gehört genau zu denen, die überhaupt nicht berühmt sind, die kein Mensch kennt, die in der Welt kein besonderes Ansehen haben, die nicht besonders mächtig sind oder irgendwie herausragend sind oder einfach die tollsten und besten überhaupt. Und er schreibt ihnen im ersten Kapitel, ihr müsst es jetzt nicht mit aufschlagen, im ersten Korintherbrief, seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, also menschlich gesehen weise, kluge Menschen unter euch gibt, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, Adlige von vornehmer Herkunft, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen soll. Hand aufs Herz. Wir gehören dazu. Wir sind genau diese, die so unbekannt sind, so unbedeutend und vielleicht auch so unklug oder unweise oder unedel, wie immer die Welt das bezeichnen mag. Aber es gibt auch Menschen, die sich damit nicht zufrieden geben, sich begnügen damit, einfach Nobodies zu sein. Menschen, deren Namen wir tatsächlich nach Jahrhunderten und Jahrtausenden sogar noch kennen. Menschen, die alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um nicht irgendwie in Vergessenheit zu geraten. Wenn ihr so ein bisschen euch in der gegenwärtigen Zeit auskennt, da gibt es so diese ganz berühmten steinreichen Menschen, die so super überreich sind, dass sie gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Einer von denen ist Jeff Bezos, ihr habt von ihm vielleicht schon mal gehört. Er hat sich vorgenommen oder hat es auch getan, in Texas irgendwo in einem Berg eine Uhr zu bauen, die 10.000 Jahre lang funktionieren soll. Ein ganz verrücktes Ding mit den edelsten Titanmaterialien und was auch immer. Interessantes Projekt, also er will auch eigentlich damit ein bisschen bewirken, dass wir über Zeit nachdenken. Und diese Uhr soll 10.000 Jahre halten. Und ja, nehmen wir an, wenn das irgendwie einigermaßen klappt, dann wird man wahrscheinlich lange an ihn denken. Da hat jemand so ein fantastisches, technisches Uhrwerk gebaut, das so lange hält. Oder denken wir in die andere Richtung. Ihr habt wahrscheinlich alle schon einmal was von diesem ägyptischen Pharao Cheops gehört, der diese ganz berühmte Cheops-Pyramide gebaut hat vor den Toren Kairos. Also er hat sie nicht selbst gebaut, aber er hat dafür gesorgt, dass sie gebaut wird. wenn wir genau hingucken, die ist noch nicht mal 5000 Jahre alt. Also wenn wir das in die Relation setzen zu dieser Uhr, also eigentlich diese uralte Pyramide, ja, die da jetzt schon seit Jahrtausenden steht und eigentlich kennt sie jeder Mensch. Die wenigsten von uns waren da schon, aber kommen vielleicht auch nie hin. Aber wir haben das schon mal irgendwo gesehen. Ägypten-Pyramide, Cheops-Pyramide, wir kennen das. Sehr berühmt und bekannt. Es zählt schon in der Antike zu den 7 Weltwundern. Also auch damals schon. Man wusste von diesem Riesenbauwerk, diesem enormen Steinansammlung dieser Pyramide. Jeder von uns kennt sie. Aber warum wollte dieser Pharao, dieser Cheops, und er ist nicht der Einzige, ein solches Bauwerk haben? Warum lässt er eine so gigantische Steinpyramide bauen? Wozu war diese Pyramide überhaupt gut? Es war sein Grab. Bei allem Ruhm, er ist berühmt, Cheops kennt praktisch jeder. Bei aller vornehmen Abstammung, ja, er war ägyptischer Herrscher, er gehört zu den obersten Herrscherklasse Ägyptens. Und bei aller Macht, die hatte er, auch er musste sterben. Und egal wie mächtig, egal wie berühmt oder reich irgendjemand ist, egal wie arm, unbedeutend, töricht und schwach, jeder Mensch muss einmal sterben. Der Tod erwartet jeden und er lässt sich mit nichts aufhalten. Und das ist tragisch. Selbst ein so gigantischer Monumentalbau wie eine solche Pyramide kann den Tod nicht bremsen und nicht aufhalten. Alle Macht, alle Weisheit, aller Reichtum der Welt hat dem Tod nichts entgegenzusetzen. Wir alle sterben. Wir alle stehen vor diesem Problem. Du musst eines Tages sterben. Und egal, ob du gerade die Hürde über die 60 genommen hast oder vielleicht gerade 3 oder 4 Jahre alt bist, das ist klar. Auf jeden von uns wartet dieses Ende. Es ist tragisch. Aber jetzt die gute Nachricht. Es gibt Hoffnung und Leben. Und Leben, das den Tod überwindet. Und davon spricht unser heutiger Bibeltext in Hebräer 11. Leben im Glauben. Und wir lesen heute die beiden Verse 5 und 6 in Hebräerbrief Kapitel 11. Ein Text voll Hoffnung weit über das Leben in dieser Welt hinaus. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn Gott, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Henoch ist ein leuchtendes Beispiel für ein Leben im Glauben. Leben im Glauben, das den Tod überwindet. Leben, ohne zu sterben. Leben, wie es Gott gefällt. Leben, um Gott nah zu sein. Das wollen wir nun miteinander betrachten. Ein erstes Leben, ohne zu sterben. Henoch. Ich nehme an, ihr habt alle diesen Namen schon gehört und kennt diesen Menschen auch aus der Bibel. Aber wenn wir mal so ein bisschen nachdenken, was wissen wir eigentlich über Henoch? Und wenn wir ehrlich sind, nicht sehr viel. Wir wissen eigentlich fast gar nichts von ihm. Er war wahrscheinlich kein besonders weiser, mächtiger, edler Mensch. Zumindest wird uns nichts davon berichtet. und vermutlich in seiner Zeit auch völlig unberühmt. Ich weiß nicht, wie viele Followers er hatte, aber er ist nicht irgendwie besonders durch irgendetwas erwähnt, was man mit ihm verbindet, also was er geleistet hätte. Er war der 7. von Adam, also er lebt schon zu einer ganz frühen Zeit, noch vor der Sintflut, schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Und auch zu dieser Zeit gab es tatsächlich Menschen, die berühmt waren, die bekannt waren, die angesehen waren oder deren Namen auch jeder kannte. Da gab es zum Beispiel, und ihr könnt diese Namen finden in 1. Mose 4, wenn ihr das möchtet, einen Sohn Kains, der interessanterweise auch Henoch hieß, also genau den gleichen Namen hat wie der Henoch, den wir betrachten, ein Sohn Kains. Und er war berühmt. Er war berühmt dafür, dass er der erste Mensch war, der eine Stadt gebaut hat. Er hatte wahrscheinlich irgendwie auch besondere architektonische Fähigkeiten oder war ein guter Baumeister, ein Ingenieur, was immer. Also er hat es fertiggebracht, die Menschen an einen Ort zu sammeln und dort gemeinsam Häuser zu bauen, wahrscheinlich auch eine Stadtmauer, was auch immer, aber er hat eine ganze Stadt bauen lassen. Man kannte ihn dafür. Er war der Erste, der eine Stadt gebaut hat. Ein anderer Nachkomme Kains, ein paar Generationen später, hieß Jubal. Er war berühmt dafür, dass er Musikinstrumente erfunden hat. Die Zither und die Flöte, heißt es da in 1. Mose 4, Vers 21. Also ein Mann der Kunst, der Muse, der Musikinstrumente erfunden hat und wahrscheinlich auch schöne Musik machen konnte. Wir wissen da jetzt nicht mehr darüber, aber dafür war er bekannt. Ja, wir kennen auch heute noch solche Stradivari oder so. Ja, man hat das schon mal gehört. Und so einer war dieser Jubal, also einer, der da auch besondere Fähigkeiten hatte, wahrscheinlich sehr feinsinniges Gehör und zarte Hände und konnte das schön bauen. Er hatte dann auch noch einen Halbbruder, der war wahrscheinlich etwas robuster gebaut, der hieß Tubal-Kain. Er war der erste Mensch, der sich mit Metallbearbeitung auskennt. Also so, es ist dort von Kupfer- und Eisenschmiede die Rede. Und das ist ja auch, erwartet ja auch einige Fähigkeiten, dass man das kann. Er war ein technischer Erfinder, ein fähiger Mann und er war dafür berühmt. Man kannte ihn dafür. Und man hat so, also schon in jener Zeit, Leute, die man kennt, weil sie ja besondere Macht auch hatten oder architektonische Fähigkeiten, besondere künstlerische Fähigkeiten, besondere technische, wissenschaftliche Fähigkeiten. Ja, man wusste von diesem Henoch, dem Nachkommen Kains und Jubal und Tubal Kain. Ja, das waren Namen, die kannte man. Aber wofür war nun dieser Henoch, der 7. von Adam, bekannt? Er hat wohl kein berühmtes Bauwerk errichtet. Also so, es gibt keinen so Eiffelturm oder Henochturm oder irgend sowas. Ja, man hat nichts, was irgendwie mit seinem Namen verbunden ist. Er hat auch irgendwie keine besonderen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt mitgebracht. In dem Bereich der Kunst wohl auch nichts Berühmtes geschaffen, wofür man ihn kannte. Es wird nichts berichtet davon. Henoch war ein Normalo wie jeder von uns. Er war nicht irgendwie der Allerbeste in seinem Fach irgendwo. Aber Gott beendet sein irdisches Leben anders. Und zwar völlig anders als das Leben der übrigen Menschen. Einschließlich all dieser Berühmtheiten seiner Zeit. Es heißt hier, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Und Henoch hat etwas erreicht, wonach sich die Menschen seit dem Fluch des Todes, nach dem Sündenfall, alle sehnen. Er hat Leben. Leben in Ewigkeit. Leben, das den Tod überwindet. Leben, ohne zu sterben. Was für ein gewaltiges Zeugnis. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, heißt es hier. Und wenn wir nur einen Vers zurückgucken, in Vers 4, dort wird uns Abel beschrieben, der genau denselben Glauben hatte. Diesen Glauben hatte auch Henoch. Aber anders als Abel, der aufgrund dieses Glaubens als erster Märtyrer stirbt, wurde Henoch entrückt und er musste den Tod nicht sehen. Kraft seines Glaubens blieb Henoch das allgemeine Todesgeschick erspart und er wurde stattdessen entrückt. Gott hat Henoch am Grab vorbei direkt in den Himmel aufgenommen. Und das ist außergewöhnlich. Tatsächlich ist es nicht einzigartig. Es gibt noch einen zweiten Menschen, der uns in Gottes Wort beschrieben wird, der am Tod vorbei in den Himmel aufgenommen wird, nämlich Elia in 2. Könige 2, der in diesem feurigen Wagen in den Himmel auffährt. Aber das sind die zwei einzigen Menschen, die am Tod vorbei in den Himmel aufgenommen wurden. Und es ist schon außergewöhnlich, erstaunlich, eine ganz, ganz große Ausnahme. Und noch etwas erstaunt. Wenn wir in 1. Mose 5 und in diese Zeit uns hineinversetzen, dann hören wir sehr früh eigentlich von diesem Tod Abels, der von seinem Bruder Kain ermordet wurde. Und dann finden wir diese, im 1. Mose Kapitel 5, diese Ahnenreihe, die Nachkommen Abels, dann übersät. Und da kommen wir dann auch zu Henoch. Und wenn wir uns das genau ansehen, dann war zu Lebzeiten Henochs, abgesehen von Abel, aus seiner Ahnenreihe erst ein Mensch gestorben, nämlich Adam. Er war der Einzige, der vor ihm gestorben ist. Alle anderen seiner Vorfahren, also Papa, Opa, Uropa und so weiter, ja, die leben alle noch. Seth, Enosh, Kenan, Mahalel, Jered, alle waren sie noch am Leben. Nur Adam war schon gestorben. Alle die anderen haben noch gelebt, als Henoch zu Gott entrückt wird. Hatte Henoch das verdient, dass er nicht sterben muss, wie all die anderen, die dann auch noch sterben mussten oder wie Adam vor ihm? War er vielleicht so heilig, dass der Fluch der Sünde und der Tod keine Macht über ihn hatten? Nein. Henoch war ein ganz gewöhnlicher Sünder, ein Nachkomme Adams. Aber er wird von Gott entrückt, am Tod vorbei, allein aus Gnade. Und diese Gnade empfängt Henoch, und das macht unser Abschnitt hier so klar, im Glauben. Und so wurde er in diesem Glauben von Gott mit ewigem Leben in Gottes Gegenwart gesegnet. In einem Nu, in einem Augenblick wurde sein sterblicher Leib für sein neues Zuhause in einen passenden, unvergänglichen Leib verwandelt. Henochs sterblicher Leib wurde in einem Moment vom Leben verschlungen, als er nicht mehr nur im Glauben an Gott, sondern auch im Schauen Gottes leben durfte und heute noch leben darf. Und von da an ist er ausheimisch von seinem alten sterblichen Leib und mit einem neuen himmlischen, unvergänglichen Leib überkleidet, einheimisch vor dem Herrn. Und dieser Wandel vollzieht sich bei Henoch in einem Moment, in einem Nu, ohne dass er dabei sterben muss. Das gab es noch einmal bei Elia und es wird es nochmal geben für die Generation, die in dieser Welt lebt, an den Herrn Jesus glaubt und da ist, wenn er wiederkommt. Alle anderen müssen sterben. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Warum? Warum hat Gott das bei Henoch getan? Und warum müssen alle anderen Menschen sterben, auch wenn sie gläubig sind? Und das fängt bei Abel an, gerade ein Vers vorher. Aber auch alle anderen, die im Glauben leben, und das schließt uns mit ein, wir müssen sterben. Warum Henoch nicht? Warum macht Gott bei Henoch eine solch gewaltige Ausnahme, wo wir doch so wenig von ihm wissen? Ganz ehrlich, wir haben keine letztendgültige, sichere Antwort darauf. Wir wissen es eigentlich nicht wirklich mit letzter Gewissheit, denn Gottes Wort sagt dazu gar nichts. Aber Gott scheint hier sehr früh in der Menschheitsgeschichte ein leuchtendes Glaubenszeugnis mit Henochs Entrückung belohnt zu haben, um uns Hoffnung auf das ewige Leben zu geben. Um schon früh den Menschen zu zeigen, ja, mit dem Tod ist das Leben nicht vorbei. Und es gibt einen Weg ins Leben, nämlich durch Glauben. Und wie furchtbar deprimierend liest sich diese Ahnenreihe in 1. Mose 5. Manche haben dieses Kapitel den Friedhof genannt. Ja. Es ist ein Refrain, der immer wieder kommt. Ja. Und er starb, und er starb, und er starb. Ja. Da werden sie alle geboren, kriegen Kinder, und er starb. Und Henoch, er leuchtet heraus. Er gibt Hoffnung. Hoffnung, die über dieses und er starb und über den Tod hinausreicht, ins Leben, in Gottes Gegenwart hinein. Mit Adam und seinem Tod haben wir einen klaren Beweis dafür, dass der Lohn der Sünde der sichere Tod ist. Und mit Henoch haben wir das Unterpfand der Verheißung, dass die Gnadengabe Gottes ewiges Leben ist für alle die, die im Glauben an Jesus Christus, im Glauben an Gott leben. Das Leben endet nicht auf dem Friedhof. Der Tod hat nicht das letzte Wort im Leben. Die Macht der Sünde wird im Glauben überwunden und Gott hat uns diese Verheißung im Leben Henochs so anschaulich bezeugt und den Menschen und den Gläubigen von Anfang an in der frühesten Geschichte schon dieses Zeugnis mitgegeben, diese Hoffnung. Henoch darf leben, ohne zu sterben. Ein zweites Leben, wie es Gott gefällt. Gott hat nicht irgendeinen entrückt. Er hat sich Henoch auserwählt, um dieses wunderbare Zeugnis vor unsere Augen zu stellen. Und Henoch glaubte an Gott und er führte ein Leben, das Gott gefiel, heißt es hier. In Vers 5 und 6 noch einmal, denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Dass er Gott gefallen habe. Und dann in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wie hat nun Henoch vor seiner Entrückung auf dieser Erde gelebt? Also wir erfahren hier, es hat Gott gefallen, wie er gelebt hat. Aber wie sah das aus? Wie sah sein Leben aus? Also wir haben schon gesehen, er war jetzt nicht besonders berühmt für irgendwas. Aber wie sah denn eigentlich sein Leben aus? Auf welche Art und Weise hat er gelebt, sodass Gott Wohlgefallen an ihm gefunden hat? Und ganz ehrlich, es ist sehr erstaunlich, dass wir über Henochs Leben eigentlich gar nicht viel wissen. Die paar Verse können wir heute so nebenbei noch miteinander angucken. In 1. Mose 5, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, also dieses erste Kapitel, wo Henoch mal auftaucht, es ist diese Ahnenreihe von Adam bis Noah. Dort erfahren wir über Henoch in Vers 21 bis 25. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Also wir könnten jetzt dieses Kapitel ansehen und würden feststellen, so im Kern, so im Grunde, hört sich das eigentlich gar nicht anders an, als bei all den anderen in dieser Reihe, in dieser Ahnenreihe. Was macht Henoch? Er lebt, er heiratet, er hat eine Familie, er bekommt Kinder. Also das fällt vielleicht auf der anderen Seite auf. Er ist jetzt nicht irgendwie ein asketischer Mönch, der irgendwo in der Wüste lebt und nur über das Leben nachdenkt oder über Gott. Nein, er lebt ganz normal, verheiratet mit Kindern, hat vermutlich einen ganz normalen Beruf, einen ganz normalen Alltag. Aber er wandelte mit Gott, heißt es dort. Sein Leben in dieser Welt war ein Leben in inniger, beständiger Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Er lebt mit Gott. Das sticht heraus. Das ist Gott wohlgefällig. Der Puritaner Thomas Manton bemerkt hier sehr schön, es wäre ein Fehler, wenn wir denken würden, dass wir nur dann mit Gott Gemeinschaft haben könnten, wenn wir sozusagen die erste Tafel des Gesetzes befolgen, also die Religion ausüben, wie jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst oder in unserer stillen Zeit. Wenn wir das tun, haben wir besonders innige Gemeinschaft mit Gott beim Nachdenken über sein Wort, im Gebet, im Hören auf sein Wort. Das ist in der Tat himmlisch für Christen. Wir sollten das gewiss suchen und haben. Ja, also es will ich nicht schlecht reden. Aber Gott hat mit uns auch Gemeinschaft in den notwendigen Pflichten unserer Berufung. Sowohl bei unserer Arbeit als auch in unserer Kammer. Gott möchte mit uns 24 Stunden am Tag Gemeinschaft haben. Dass wir mit ihm leben. Das gefällt Gott. Und das wird von hier noch gesagt. Er wandelt mit Gott, er lebt mit Gott. Eben nicht als ein Mönch irgendwo auf dem Berg, sondern in seinem Alltag. Wir wissen nicht, was er genau gearbeitet hatte. Wir können aber sicher sein, dass er seine Arbeit gewissenhaft getan hat und zur Ehre Gottes. Und sein Alltag auch von einer Herzensgemeinschaft mit Gott bestimmt war. Wer mit Gott wandelt, der lebt in der Wahrheit, 3. Johannes 4, nach dem Geist, Römer 8, Vers 4, in Liebe, als Kind des Lichts, nicht als Unweise, sondern als Weise, in Epheser 5. Und ein solches Leben hat Henoch geführt. Er hat sich eng an Gott gehalten. Er ist sozusagen mit ihm durchs Leben gegangen, mit ihm durch seinen Alltag gegangen. Man mag sich fast so vorstellen, wie es im Paradies beschrieben wird, dass am Abend bei der Kühle des Tages Gott mit Adam durch den Garten geht. Ja, also er ist so eng mit Gott verbunden, auch in seinem Alltag hinein. Und er hatte ein reines, feines Gewissen. Er duldete keine Sünde in seinem Leben, sondern er war ein bußfertiger Mensch. Ja, er war ein Sünder, weil er war ganz genauso ein Kind Adams wie alle anderen auch. Aber er ist ein bußfertiger Sünder, das dürfen wir auch wissen, denn von Henoch erfahren wir noch einmal was in Gottes Wort, ein bisschen ausführlicher im Judasbrief, der ist so kurz vor der Offenbarung, der letzte kurze Brief vor der Offenbarung, im Judasbrief, dort hören wir noch mal etwas von Henoch. Und zu Henochs Zeiten gab es, wie leider zu allen Zeiten, gottlose Menschen, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. So heißt es da in Vers 4 im Judasbrief. Und ihnen gegenüber, diesen gottlosen Menschen, verkündet Henoch das Gericht in Vers 14 bis 16 im Judasbrief. Es war aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen, der von ihnen weissagt und gesagt hat, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen, zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln, und ihren Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Und diesen Menschen, diesen gottlosen Menschen, die Gott anklagen, die sich über alles lustig machen, die keine Scheu haben, das Heilige zu lästern, ihnen verkündet Henoch das Gericht. Er duldet es nicht, dass sie in dieser Weise sündigen. Wir dürfen gewiss sein, Henoch duldete auch keine Sünde in seinem Leben in dieser Art, so dass er wohlgefällig war vor Gott. Er hat sich gegen die Sünde gestellt, gegen die Gottlosigkeit. Er wandelt mit Gott und er führt ein Gott wohlgefälliges Leben. Er toleriert keine Sünde bei sich und anderen und er kündigt mutig und entschlossen auch Gottes Gericht an, dort, wo es nötig ist. Er steht klar und eindeutig auf Gottes Seite, ohne Kompromisse, weder bei sich noch bei anderen. Und was hat ihn dazu befähigt? Wieso kann Henoch das? Wieso kann Henoch so mutig sein, sich so nah an Gott halten, so eng mit ihm leben? Das heißt hier, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Und das hat er getan, er hat geglaubt. Er hat im Glauben an Gott gelebt. Und sein Glaube hat ihn dazu befähigt, ein solch heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Sein Glaube an Gott hat ihn dazu befähigt, dass er die Sünde bei sich und anderen nicht einfach hinnimmt und toleriert oder auch noch mitmacht. Sein Glaube hat ihn befähigt, ein solch reines, zartes Gewissen zu bewahren. Und wir wissen, dass Henoch natürlich noch nicht die ganze Heilige Schrift hatte. Aber er lebt noch in einer Zeit, er konnte noch von Adam und von seinen anderen Vorfahren hören, was sie zu erzählen hatten. Und Adam konnte bestimmt auch noch die aus der Zeit erzählen, in der er ganz enge Gemeinschaft mit Gott erfahren hat und mit Gott gewandelt ist im Garten Eden. Und er hat sich das angehört und er hat es geglaubt und nicht als Kindermärchen beiseite getan. Und er schenkt diesem Wort Gottes und das Wort, das er von Gott hört, über seine Glaubenszeugen auch Glauben. Und er vertraut darauf, dass Gott im Himmel gnädig und barmherzig ist. Und er kennt die Verheißung, die schon gegeben wird, dass einmal einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Er weiß das. Und er glaubt es. Er glaubt diesen wichtigen Erzählungen seiner Vorfahren. Und er setzt seine Hoffnung nicht auf sich selbst und auf seine Stärke und Kraft und Weisheit, auf seine Fähigkeiten, große Dinge zu leisten und künstlerisch und architektonisch und sonst wie besondere Dinge hervorzubringen. Nein, er vertraut allein auf seinen himmlischen Vater. Er vertraut darauf, dass er gnädig und barmherzig ist. Und er glaubt ihm. Das nennt die Bibel Glaube. Er vertraut sich vorbehaltlos Gott an. Genau das tat Henoch. Ist das schwer? Ist das eine besondere Leistung, die er da erbringt? Jesus sagt, es ist kinderleicht. Lukas Kapitel 18, Vers 17, er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Es ist kinderleicht, sich Gott so anzuvertrauen, wie ein Kind seinem Vater oder seiner Mutter vertraut und sich ihnen anvertraut. Und so sollen auch wir uns Gott vorbehaltlos anvertrauen. Das ist wahrer Glaube, das ist, was Henoch getan hat. Die größte Hürde, die wir dabei überwinden müssen, ist unser sündiges, stolzes Herz. Dieses Herz, von dem wir vorhin schon gehört haben, das sagt, ich will die beste Note haben. Ich rangel mich hier mit Ellbogen durch. Ich bin ein ganz cooler Typ mit 100.000 Followern. Ich bin ein großer Architekt, ein großer Künstler, ein großer Wissenschaftler, ein großer was auch immer. Ich bin so wichtig und cool. Ich kann Pyramiden bauen und Uhren, die ewig halten. Das hindert. Das ist, was uns hindert. Dieses stolze Herz. Ansonsten, und das sagt Jesus, ist Glaube kinderleicht. Ihr Kinder, ihr könnt glauben. Jesus nimmt so kleine Kinder und stellt sie in die Mitte und sagt, hallo ihr Jünger, ihr, die ihr überlegt, wer der Größte unter euch ist, guck mal, schaut euch so ein Kind an. Da könnt ihr lernen. Und Henoch hatte genau diesen kindlichen, vorbehaltlosen, wahren, rettenden Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und ganz ehrlich, nicht jeder von uns kann sich so eine Pyramide leisten oder so eine coole 10.000 Jahre Uhr. Aber glaube an den Herrn Jesus. Und du wirst gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst Gott wohlgefallen. Glaube an Jesus und du wirst ewiges Leben empfangen. Henoch hat uns ein wunderbares Vorbild hinterlassen. Jeder kann das. Jedes Kind. Leben im Glauben, ohne zu sterben, leben, wie es Gott gefällt. Und ein drittes, Leben, um Gott nah zu sein. Wenn wir nun im Glauben in die enge Gemeinschaft mit Gott eintreten möchten und wie Henoch sein Wohlgefallen erlangen möchten, dann brauchen wir zwei feste Überzeugungen, heißt es hier in Vers 6. Dann müssen wir davon überzeugt sein, dass es den dreieinigen Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist auch wirklich gibt. Wir glauben ja nicht nur an irgendeine Idee oder irgendeine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, sondern an den Gott, den wir zwar nicht sehen können, aber der wirklich da ist. Und wir müssen davon überzeugt sein, dass dieser allein wahre Gott denen ewiges Leben schenkt, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen. Vers 6. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, also dass es ihn gibt, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das erinnert an Worte Jesu auch im Johannesevangelium. In Kapitel 7, Vers 37 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also wenn jemand Durst hat, wenn jemand etwas zu trinken sucht, ja, der kommt her. Zu mir, sagt Jesus, bei mir bekommt ihr das, was ihr sucht, was ihr braucht. In Kapitel 6 im Johannesevangelium, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Leben im Glauben bedeutet, ein Leben zu führen, um Gott nah zu sein und bei Gott das zu suchen, was wir brauchen. Weil wir wissen, er ist der Belohner. Er wird uns das geben, was wir nötig haben. Und wir sollten es bei ihm suchen und nirgends sonst. In seiner Nähe werden wir überreich gesegnet mit allem, was wir brauchen. Wir empfangen Vergebung für unsere Sünden. Wir empfangen ein neues Herz, Freude, Friede, Liebe, das ewige Leben und die himmlische Herrlichkeit bei ihm in alle Ewigkeit, wenn wir einmal von dieser Welt gehen. Was könnte es Herrlicheres geben, als diese unverdiente Belohnung auf ewig in seiner Nähe leben zu dürfen? Und Henoch ist schon von Urzeiten her der Bürger dafür, dass das eine Hoffnung ist, die wahr ist, die echt ist, die sich nicht nur irgendjemand ausgedacht hat. Nein, Gott hat gezeigt, ja, es gibt ewiges Leben. Guckt euch Henoch an. Er ist weg, er ist bei mir. Ich habe ihn geholt. Weil er sich mir anvertraut hat im Glauben. Und dieses Leben in Gottes Gegenwart ist so echt und so wirklich, wie dieses Leben im Diesseits, das wir hier mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Glaubst du, dass es einen dreieinigen Gott gibt? Glaubst du, dass er dir dieses Leben schenken möchte, wie einst Henoch? Gibt es etwas, was dich daran hindert, dich Gott zu nahen, was dir in dieser Welt so wichtig ist, dass du die Ewigkeit dafür verschenkst? Wenn Gott der Vater dich heute zieht, dann komm. Glaubst du, dass der dreieinige Gott echt ist, dass es ihn gibt, dass er die segnet, die sich ihm im Glauben anvertrauen? Wenn der Herr dein Herz auftut und dich anrührt, dann komm. Vertraue dich ihm an. Leben im Glauben. Ein Leben ohne zu sterben. Ein Leben, wie es Gott gefällt. Ein Leben, um Gott nahe zu sein. Lass uns abschließend ein paar Überlegungen anstellen, was wir aus dem Leben Henochs lernen können. Ich finde, er ist ein ganz besonders ermutigendes Vorbild im Glauben. Was hat Henoch in seinem Leben Besonderes erreicht? Er ist so ein total, komplett normaler Mensch. Ein Normalo, ein Nobody, ein niemand, der in der Welt irgendwie besonders Ansehen hat. Was hat er erreicht? Hat er viel erreicht? Ja und nein. Was irdische Maßstäbe anbelangt, was vor Menschen vielleicht angesehen ist, was angesagt ist, was viel Aufsehen erregt, was Ruhm und Ehre und Macht und was auch immer alles mit sich bringt. Fehlanzeige bei Henoch. Ich habe noch kein Geschichtsbuch gelesen, wo sein Name auftaucht. Man nimmt ihn nicht wahr. Cheops steht eigentlich so quasi überall drin. Ja? Jeff Bezos vielleicht auch mal, wer weiß. Aber Henoch? Nee. Hat irgendwie nichts Besonderes mitgebracht, was so die Menschen irgendwie attraktiv finden oder wichtig. Er hat keine Pyramiden bauen lassen, keine coolen Uhren irgendwo in Texas verbuddelt. Er hat nichts gemacht, was irgendwie interessant ist für Menschen. Und dennoch ist er dafür bekannt, dass Gott ihn zu sich entrückt hat, dass er geglaubt hat. Also, Henoch könnte hier einer von uns sein. Er würde jetzt nicht besonders auffallen. Ja, er war ein Gottesmann. Er war ein Mann, dessen Glauben wir wahrscheinlich bewundern würden. Ja, aber er hat jetzt nicht irgendwie so andere Merkmale, an denen man ihn besonders herausragend gesehen hätte. Aber das macht ihn doch so sympathisch. Und ich finde auch so faszinierend, dass wir abschließend noch ein paar Dinge überlegen können. Wie spricht er denn jetzt in unser Leben hinein? Wir sehen bei Henoch jemanden, wenn wir ihn genau ansehen, sehen wir so ein Stück Christus in ihm, Jesus. Und auch auf eine ganz besondere Weise. Wir haben das bei Abel schon mal gesehen, dass er mit seinem Märtyrertod so ein Schattenbild ist auf Christus. Er, der Hirte mit dem Beinamen der Gerechte, bringt ein Gott wohlgefälliges Opfer dar und wird dafür ermordet, ganz ähnlich wie Christus am Kreuz mit seinem Sühnetod. Ein Schatten finden wir bei Abel. Und Henoch ist jetzt unübersehbar auch so ein Hinweis auf den siegreichen Herrn, den Auferstandenen, der den Tod besiegt und überwunden hat und in den Himmel aufgefahren ist. Das sehen wir bei Henoch im Grunde auch so ein Stück Christus wieder, den zweiten Teil der Erlösung nach dem Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt und den Einzug in die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater. Und Jesus hat der alten Schlange tatsächlich den Kopf zertreten und in seinem Tod am Kreuz den Tod besiegt. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Und Henoch ist schon so ein kleiner Vorbote davon, ein kleiner Schatten davon, was es heißt, dass hier einer kommen wird, der diesen Fluch wegnimmt, der den Tod besiegt. In Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 und 15 haben wir davon mal gelesen, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hatte auch in gleicher Weise Christus daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Christus macht uns frei von diesem Fluch des Todes, von diesem Ende am Grab, von dieser unausweglichen Einbahnstraße, aus der wir nicht rauskommen. Es gibt einen darüber hinaus in die Herrlichkeit, ins ewige Leben. Jesus hat das vollendet, was bei Henoch erstmals so angedeutet wurde. Hier ist jemand, der am Tod vorbei in die himmlische Herrlichkeit kommt. Jesus hat durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt den Himmel aufgeschlossen. Und so hat er es auch verheißen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das sagt Jesus von sich. Und wir finden das bei Henoch angedeutet. Wenn wir an Jesus glauben, dann hat der Tod keine Macht mehr über uns. Dann wird der irdische Tod das Tor ins ewige Leben, in der Herrlichkeit bei Gott, dem Vater. Wir lesen das im ersten Korintherbrief. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Er hat die Macht verloren. Christus hat es überwunden in seinem Tod und in seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt bewiesen, dass er der Sieger ist. Und Henochs Entrückung spiegelt so Christi Sieg über den Tod und seinen Einzug in die himmlische Herrlichkeit schon früh in die Menschheit hinein wieder. Ja, die Verheißung wird wahr werden, noch ist sie nicht da. Aber heute ist es so. Heute dürfen wir es wissen. Ja, diese Verheißung, die den Menschen des alten Bundes lange noch vor ihnen lag, ist heute erfüllt. Und Henoch war ein erster Bote dafür, der das gezeigt hat, ein christusähnliches Leben. Und Gott zeigt, ja, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt weit darüber hinaus Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Und Christus hat den Tod besiegt. Und Henoch darf ein leuchtendes Vorbild dafür sein. Aber das klingt uns vielleicht noch etwas weit weg, weil was hat das mit mir persönlich zu tun? Ich werde sterben müssen, ja, und im Glauben an Christus habe ich diese Hoffnung. Und Henoch gibt mir diese Hoffnung. Aber lasst uns einen Blick werfen in Henochs Leben. Henochs Leben ist für jeden von uns ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich habe es mehrmals betont, er war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und alles, was wir von seinem Leben wissen, ist, dass er ein verheirateter Familienvater war, der in seinem Alltag ganz eng mit Gott lebte. Wie mag dieser Alltag ausgesehen haben? Vielleicht war er ein Landwirt, der seinen Acker bestellte, vielleicht war er ein Hirte, der die Schafe hütete, wir wissen es nicht sicher. Aber wir wissen, dass sein Acker mit Disteln und Dornen übersät war. Seine Arbeit war nicht einfach easy und leicht. Er lebte in einer Zeit, da muss er im Schweiße seines Angesichts seinen Lebensunterhalt verdienen. Und er hat das getan. Und er wandelte mit Gott. Und er musste für das Leben seiner Familie sorgen. Und das war nicht leicht. Er musste sich wie immer dann mit all diesen Widerlichkeiten, die das Leben nach dem Sündenfall mit sich bringt, auseinandersetzen. Er war jetzt keiner, der sich wie irgend so ein Mönch in die Ecke zurückgezogen hat und gesagt hat, oh, ich lebe hier und die Menschen sorgen für mich und die bringen mir das Essen und die waschen mir die Wäsche und die kümmern sich um mich, dass es mir gut geht und ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Nein, er hat den Alltag gelebt. Er hat den Alltag gelebt. Und Henoch kennt die Herausforderung, die es mit sich bringt, wenn kleine Kinder nachts schreien und den Schlaf rauben. Er weiß, was es heißt, wenn die Kinder die Windeln füllen. Wahrscheinlich musste er da auch ab und zu mal vielleicht mithelfen. Er kennt die Herausforderung, was es heißt, auch die Kinder in der Furcht Gottes zu unterweisen. Auch in einer Welt, die sie umgibt, die vielleicht nicht unbedingt von Gottes Furcht geprägt war. Er weiß, wie mühevoll es ist zu arbeiten. Und er kennt Tage, an denen er abends abgespannt nach Hause kommt und einfach müde ist von der Arbeit. Er hat das erlebt. Er kennt den Alltag, den du und ich auch erleben, vielleicht in einer anderen Umwelt. Aber im Grunde war es nichts anderes. Es wurde ihm nicht geschenkt. Aber er lebt diesen Alltag mit Gott. Er wandelte mit Gott. Und das war Gott wohlgefällig. Er überlegt in seinen Gedanken, wie kann ich durch meine Arbeit Gott ehren? Wie kann ich vielleicht Gott dadurch ehren, dass ich jetzt hier so ein Stück Distel aus dem Boden reiße und schwitze? Wie kann ich Gott ehren, dass ich nachts aufstehe und das Kind an mich nehme, damit meine Frau schlafen kann? Wie kann ich Gott ehren, indem ich diene, indem ich demütig lebe und den Gott in diesem Alltag hinein verherrlichen? Und er sieht seine Kinder an, die ihm vielleicht gerade den Schlaf rauben. Und er preist Gott dafür, dass sie ein Geschenk sind, im Bild Gottes erschaffen. Ihm anvertraut, dass er sie in der Furcht des Herrn erzieht. Und Henoch ist sicher auch von Sünde angefochten. Aber er kämpft diesen guten Kampf des Glaubens. Er gibt nicht auf. Er gibt sich nicht geschlagen. Und er hält sich nah an Gott. Und bewahrt sich ein zartes, sanftes Gewissen. Und er kann es nicht ertragen, wenn er andere Menschen sieht, die gottlos leben. Und er sagt es ihnen. Er sagt, so geht ihr nicht nur in den Tod des Grabes, sondern ihr kommt in die Hölle. Und ihr werdet getrennt sein von Gott in alle Ewigkeit, in dieser furchtbaren, qualvollen Hölle. Und er kündigt ihnen das Gericht an. Und es dauert nicht allzu lange in der damaligen Zeit, bis dann das Gericht auch hereinbricht in der Sintflut. Aber Henoch guckt nicht einfach zu und weg. Und er duldet es nicht bei sich und anderen. Sein Leben dreht sich darum, wie kann ich Gott verherrlichen? Und das nicht nur, sicher auch in der persönlichen Stille vor Gott, im Nachsinnen über das, was er schon gehört hat, auch von seinen Vorfahren, über Gottes Wort, das ihm bekannt ist. Er verherrlicht Gott in seinem Alltag, er wandelt mit Gott. Er ist ein totaler Normalo und Nobody. In seiner Zeit für nichts Besonderes bekannt. Und so ein herrliches Vorbild für uns, die wir genauso normal und unbekannt sind. Ich finde es so wunderschön, eigentlich bei Henoch hier zu sehen. Und er ermutigt uns, es ihm gleich zu tun. Und wenn wir nie in irgendeinem Geschichtsbuch stehen und wenn uns nach wenigen Jahren sich keiner mehr an uns erinnert, was zählt ist, habe ich mein Leben mit Gott geführt? War mein Alltag ein Alltag, der von der Gegenwart Gottes durchdrungen ist und von der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater? Und das bringt uns dahin, dass wir noch ein paar Gedanken machen sollten über Henochs Glauben. Wenn es etwas gibt, wofür Henoch berühmt ist, dann ist es sein Glaube. Und er war kein gefeierter, berühmter Architekt, Künstler, Wissenschaftler, aber er hat etwas Bewundernswertes, etwas Vorbildliches, etwas Berühmtes uns hinterlassen, was in der Welt nicht viel zählt, aber was mehr wert ist als alle Welt. Er glaubt an Gott und er lebt in diesem Glauben. Und darin ist Henoch uns unser größtes Vorbild. Sein Glaube fordert jeden von uns heraus. Glaubst du so wie Henoch? Glaubst du wie Henoch, auch wenn die Menschen um dich herum das nicht verstehen, wenn die Menschen um dich herum dich vielleicht verlachen? Dieser kindliche Glaube, du vertraust dich einem Gott an, den du gar nicht sehen kannst, ein dreieiniger Gott, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Und du tust das, du sagst ja. Das ist echt und wahr und wirklich und ich glaube und vertraue auf diesen einen wahren und lebendigen Gott und auf Jesus Christus, meinen Heiland, der mich erlöst hat und den Tod überwunden hat an meiner Stelle. Darin ist Henoch unser größtes Vorbild. Ist es schwer, so zu glauben wie Henoch? Ist es schwer, ihm nachzueifern? Ja und nein. So zu glauben wie Henoch, sich so vorbehaltlos Gott anzuvertrauen wie ein kleines Kind, das widerspricht unserer sündigen Natur. Wir sind von Natur geneigt, auf andere herabzusehen, groß von uns selbst zu denken. Da gibt es immer irgendeinen, der ist noch viel schlechter wie ich. Denk mal an dieses Gleichnis in Lukas 18, wo der Pharisäer im Tempel steht und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Da gibt es andere, auf die können wir herabsehen, auch wenn wir nicht berühmt sind. Wir sind schon besser. Ich habe eine bessere Note oder Ähnliches. Ja. Aber wisst ihr was? Das Tor zum Himmelreich, sagt Jesus, ist schmal. Die Pforte ist eng, aber sie ist auch niedrig. Wenn wir unsere Nase zu hoch tragen, wenn wir unsere Schultern zu breit machen, dann passen wir da nicht durch. Gott möchte, dass wir uns demütigen, dass wir auf die Knie gehen. Und wir können da nichts mit durchnehmen. Da gibt es nichts, was wir irgendwie an großartigen Fähigkeiten, Errungenschaften, Dingen, worauf wir stolz sein können, mit durchzerren können. Auf den Knien, in Demut, durch dieses kleine, niedrige Tor durch. Und es passt jeder durch, der sich erniedrigt und der bereit ist, all das, worauf er stolz sein möchte, hinter sich zu lassen. Und wenn wir dafür bereit sind, wenn wir klein genug sind, um ins Reich Gottes hineingehen zu können, dann werden wir uns dort demütigen wie der Zöllner in dem Gleichnis und sagen, Gott sei mir dem Sünder gnädig und er wagt es nicht zum Himmel aufzusehen. Wenn wir so klein werden wie die Kinder, die vorbehaltlos sich Jesus anvertrauen, dann glauben wir wie Henoch. Dann werden wir auch wie Henoch ewiges Leben empfangen. Und dann gilt uns, was Jesus gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und Jesus sagt das kurz bevor er Lazarus aufweckt. Und er sagt das der Martha. Und er stellt dir dann die Frage, die alles entscheidet. Glaubst du das? Glaubst du das? Und an dieser Frage entscheidet sich für dich, wie deine Ewigkeit aussieht. An dieser Frage entscheidet sich für dich, wo es für dich hingeht, nachdem du gestorben bist. Glaubst du das, wie Henoch geglaubt hat? Lebst du diesen Glauben, wie ihn Henoch gelebt hat? Möchte der Herr uns Gnade schenken, dass dieser unvergängliche Glaube, der aus diesem Leben hinaus durch den Tod hindurch ins ewige Leben bei Gott hineinreicht. Amen.